Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute Morgen wieder bei Ihnen und euch in der Gemeinschaft Ratzeburg zu sein, Begegnung zu haben und Gemeinschaft zu erleben und auf Gottes Wort zu hören, Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich, Sie und euch alle zu treffen. Ist ja schön, dass wir auch heute in dieser großen Runde zusammen sind. Es ist ja schön, dass immer wieder auch neue Besucher dazukommen. Ich denke, mir sind gar nicht alle bekannt, aber das ist ja das schönste Zeichen für eine Gemeinschaft, wenn so viel Wirkung nach außen da ist, dass Menschen eingeladen und angezogen sind. Wie wunderbar. Ich komme, wie schon gesagt wurde, einmal im Jahr zu meinem Jahresimpuls, weil ich gern als Inspektor des Verbandes unsere Gemeinschaften darin begleiten möchte, doch auch über ein gemeinsames Anliegen nachzudenken. In diesem Jahr habe ich das rumgedreht. In der Regel habe ich dann ein Thema mitgebracht. Und in diesem Jahr haben wir im Verband unser sogenanntes Orientierungsjahr. Wir wollen hören, fragen, wahrnehmen, wo geht der Weg hin? Da sind wir auch ganz beim Thema des heutigen Gottesdienstes. Wo geht der Weg hin für die Gemeinschaften, für den Verband, um auch in den nächsten 10 Jahren in veränderten Zeiten unseren Auftrag wahrzunehmen? Gemeinschaften an verschiedenen Standorten in Schleswig-Holstein sein zu können, dass Menschen Gott begegnen und Gemeinschaft miteinander erleben. Und ich habe dann gesagt, in diesem Jahr sollen die Gemeinschaften mir ein Thema stellen. Und ich stelle mich darauf ein. Denn es geht auch in dem Orientierungsjahr, dass jede Gemeinschaft vor Ort, also auch hier in Ratzeburg, ihren Weg findet, im Heute und Jetzt und ins Morgen hinein. Gerade auch nach der schwierigen Krisenzeit Corona, wo wir noch nicht alle so richtig wieder in Gang gekommen sind. Es auch Menschen gibt, die in Zurückgezogenheit weiterhin leben und einen längeren Weg brauchen, bis sie auch wieder in Gemeinschaft beheimatet sind. Ich habe mich gefreut über die Rückmeldung hier aus dieser Gemeinschaft. Gottes Führung vertrauen. Wie geht das? Woher weiß ich, was du willst? Diese Frage, die wir gerade auch im Lied mitgesungen haben, die ist in unserem Leben immer wieder da, auch als Gemeinschaft, auch wenn es auf Veränderungen zugeht, wie in diesem Jahr, wo ein Predigerwechsel sein wird. Wir sagen ja jetzt Gemeinschaftspastorenwechsel. Wie führt Gott? Können wir die Führung Gottes als solche immer erkennen? Wie können wir die Umstände, wie sie sich ergeben, als Gottes Führung verstehen und dieser auch vertrauen? Auch ein Apostel Paulus, wie einleitend schon gesagt wurde, hat das so erlebt, dass er Gottes Führung immer wieder überraschend erlebt hat. Und so lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, in den Versen 1 bis 15, folgenden Bericht. Er, Paulus, kam nach Derbe und Lystra, und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra, Ikonien. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn mit und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden war, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake am nächsten Tage, nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Wie hat Gott den Apostel Paulus geführt? Wir kennen das aus dem Straßenverkehr, vor allem auch aus Großstädten. Dass der Verkehr gut fließt, brauchen wir Verkehrsschilder. Gut, die gibt es auch auf dem Land. Aber in den Städten gibt es mittlerweile teilweise auch ein Verkehrsleitsystem, das elektronisch, digital geregelt wird. Man darf schneller fahren, wenn weniger Verkehr ist, geringere Geschwindigkeit, wenn Staugefahr ist, wenn eine Umleitung ist, ist da eine Sperrung und sind die Pfeile so gerichtet, dass man trotzdem am Ziel ankommt. Auch als Menschen sind wir auf Gottes Führen und Leiten angewiesen. Und wie dies geschieht, das hat ja Paulus ganz konkret erlebt, wie es der heutige Predigttext beschreibt. Paulus und Silas machen sich auf die zweite Missionsreise. Die erste hatten sie schon hinter sich und Gott erneuert den Auftrag, zieht weiter das Evangelium den Menschen und in der Welt bekannt zu machen. Gut geplant machen sie sich auf den Weg, doch dann stellt Gott seine Verkehrszeichen in den Weg, um sie anders zu führen. Ganz überraschend erleben sie zuerst ein Stoppschild. Jesus stellt sich ihnen in den Weg. In den Weg, den sie sich ausgedacht und geplant haben. Die erste Reise so, die zweite so und wenn es zur dritten kommt, so. Okay. Wie ist das mit den Stoppschildern? Wer kennt sie nicht und wer hasst sie nicht? Denn die Regel sagt ja, man soll zum Anhalten, zum Stehen kommen, sodass die Räder stillstehen. Wer macht das von uns, wenn man sieht, rechts und links ist doch frei? Da kostet es richtig Überwindung zu sagen, ich gehe so auf die Bremse, dass die Räder stillstehen. Wenn es schon im Verkehr schwerfällt, wie viel mehr dann im Leben? Wenn es nicht so läuft, wie wir das geplant haben und wünschen. Wenn da eine Krankheit, ein Unfall dazwischen kommt und alles wird verändert. Eine nicht bestandene Prüfung versperrt den Weg, den ich mir ausgedacht habe, wohin die Laufbahn gehen soll. Eine Absage oder Kündigung, die alles lahmlegen. Und so auch in der Gemeinde vielleicht. Wenn der Gemeinschaftspastor versetzt wird und wenn es zukünftig anders weitergehen soll. Oder auch Corona war so ein Stoppschild, das viele Bereiche einfach erstmal zum Stehen, zum Stillstand gebracht hat und auch lahmgelegt hat. Mit solchen Stoppschildern, wie immer wir sie erleben, sind wir nicht allein. Sondern, ich sage jetzt an dieser Stelle, in guter Gesellschaft. Denn auch in der Bibel ist davon die Rede. Paulus und Silas wollen mit Gottes Wort in die weite Welt. Was gibt es Schöneres, wenn Menschen bereit sind, in die Welt zu ziehen, um das Evangelium zu verbreiten? Jesus hatte die erste Missionsreise, die sie erlebt haben, reich gesegnet. Und für die zweite werden sie von Jesus ausgesandt. Und bei der ersten Reise war Barnabas mit dabei. Das lesen wir in den Kapiteln vorher. Und Barnabas sagt, wir nehmen Johannes Markus wieder mit. Das war ein junger Mitarbeiter, der noch nicht so richtig wusste, wie alles zu laufen hat. Aber die Perspektive war, wir bauen ihn auf, wir lernen ihn ein und er kommt in unser Team. Doch der Johannes Markus hat auf der ersten Reise Paulus und Barnabas verlassen. Und Paulus sagt, den können wir nicht wieder mitnehmen. Und dann geraten Paulus und Barnabas hart aneinander, so wird es in der Bibel formuliert. Und sie gehen unter Gottes Gnade unterschiedliche Wege. Paulus wählt Silas als neuen Mitarbeiter und sie besuchen die Gemeinden. Paulus und Silas machen sich dann auf die zweite Reise auf den Weg und wollen im Auftrag Jesu von Jesus erst nach Osten, den Osten mit dem Evangelium erobern, dann in den Norden und beides geht nicht. Osten kommen sie nicht weiter, Norden kommen sie nicht weiter und sie erleben ein Stoppschild nach dem anderen und fühlen sich wie ausgebremst. Wohin soll der Weg jetzt gehen? Sackgasse. Stoppschilder sind in unserem Leben sehr unterschiedlich, haben die unterschiedlichsten Gründe und darum sind sie meistens auch sehr vielschichtig. Zum einen können die Stoppschilder, so wie bei Paulus und Silas, direkt von Gott kommen, durch seinen Geist, vielleicht durch ein Bibelwort, ein Gebet, vielleicht auch einen seelsorgerlichen Rat durch einen Menschen, vielleicht auch durch die Gemeinschaft, die zu einer Entscheidung findet oder einen bestimmten Weg gehen möchte und nicht einschlägt. Stoppschilder haben mit Menschen zu tun, mit Meinungen, mit Entwicklungen, mit Entscheidungen, die getroffen werden. Stoppschilder haben auch mit Konflikten, Fehlern und Schuld zu tun. Das ist auch bei Paulus und Silas nicht weit entfernt. Der Konflikt ist noch ganz nah. Und wie wäre es weitergegangen, wenn Paulus mit dem Johannes Markus gezogen wäre? Wäre der Weg dann anders gegangen? Stoppschilder haben auch mit Situationen zu tun, die uns plötzlich einholen, die wir nicht beeinflussen, die uns aber plötzlich betreffen. Das können Situationen sein, das kann eine plötzliche Erkrankung sein, das kann ein Ereignis sein, das kann, wie diese Corona-Zeit, eine Pandemie sein, wo die Welt von heute auf morgen verändert aussieht. Stoppschilder können auch mit dem Gegenspieler von Gott, mit dem Durcheinanderbringer von Gott zu tun haben. Dass Paulus und Silas keine Erlaubnis kriegen, in diese Stadt zu gehen oder in diese Region zu reisen. Und bis heute werden in Staaten Christen verfolgt. Da ist eine Gegenmacht am Werk, das Evangelium, den Glauben zu hindern. So sind Stoppschilder sehr vielschichtig. Stoppschilder haben aber auch und viel mehr, und das ist die Perspektive, die uns der Bibeltext zeigt, im weitesten immer auch eine geistliche Dimension. Das ist die Sicht des Glaubens, die wir nicht immer gleich vor Augen haben, zu der wir auch nicht so schnell kommen. Die Zeit braucht, um sie zu gewinnen, die wir oft erst im Nachhinein entdecken und uns zu eigen machen. Und die Sicht des Glaubens darf auch nicht zu früh einsetzen, so nach dem Motto, jetzt werden die Dinge schön geredet oder fromm übertüncht und die sachliche Klärung oder die persönliche Aussprache, die in solchen Prozessen wichtig ist, werden verhindert. Die geistliche Dimension darf aber auch nicht ausbleiben, denn wir glauben, dass Gott in seinem Schalten und Walten, Führen und Fügen direkt und auch in Folge alles umgreift, gefügig macht, dass es seinem Willen entspricht, dass er Wege mit uns und durch uns durchaus auch verbaut, um uns dann andere Wege zu eröffnen, die wir vorher noch gar nicht sehen. Paulus und Silas dachten nie an Europa, an Philippi. Das war außer ihrem Blick, die Welt gab es nicht im Westen. Und so setzt Gott mit einem Stoppschild auch einen Zeitpunkt, dass er sagt, und das ist jetzt mein Zeitpunkt, durch diese Veränderung etwas Neues zu starten und zu beginnen. Übrigens, solche Stoppschilder finden wir in der Bibel immer wieder. Lesen wir mal die Bibel darauf hindurch. Gott ruft Adam, stopp, wo bist du? Um ihn auf dem Irrweg im Paradies schon nicht allein zu lassen. Abram und Sarai, wir kennen es vielleicht von der Jahreslosung herkommend, die jetzt auch Anfang des Jahres Thema war. Sie sind in der Kinderlosigkeit, haben aber eine riesen Zusage und Verheißung. Ihr sollt gesegnet werden, Familie bekommen, ein Volk werden und durch dieses Volk sollen alle Völker, alle Menschen bis nach Ratzeburg gesegnet werden. Und dann kommt da kein Kind, Stoppschild, mit dem Ziel, vertraut mir. Und als Abraham den Weg über die Leihmutter Hagar wählt, sagt Gott, ja, schön, ein Kind, mein Geschöpf soll gesegnet sein, aber das ist nicht mein Verheißungsträger. Und er schenkt in noch höherem Alter den Isaak, der dann zum Segen Israels und der Welt wird. Oder Mose zieht mit dem Volk Israel durch die Wüste. Wie oft war da ein Stoppschild, sodass sie einen Umweg machen mussten oder noch einmal eine Riesenrunde in der Wüste drehen mussten, um zu erkennen, in allen Lagen können wir Gott vertrauen. Gott stoppt den David, den König David auf dem Weg des Ehebruchs. Nathan kommt, erzählt eine Geschichte und er sagt als Fazit, du bist der Mann, der vor Gott und gleich an zwei Menschen schuldig wird. Kehr um. Und nur durch dieses Stoppschild wird David neu gesegnet, Israel zur Blütezeit zu führen. Im Neuen Testament stoppt Jesus den Zachäus. Komm runter, heute muss ich in deinem Hause einkehren. Ich will eine Party mit Gott bei dir im Leben veranstalten. Und mit dem Ergebnis, heute hat Zachäus Heil bei Gott erlebt. Ja, so laufen also auch Paulus und Silas auf ihrer zweiten Missionsreise in alle Richtungen. Aber nein, der Heilige Geist stoppt sie. Das war für sie zuerst natürlich eine Krisenzeit, ein Tiefschlag. Und dann wird diese Zeit aber auch zur Gebetszeit. Gott, was hast du vor? Was willst du? Sollen wir alles hinschmeißen? Diese Zeit wird zu einer heiligen Zeit. Warum? Weil Gott die beiden seinen Weg mit ihnen weitergehen möchte und sie daraufhin vorbereitet. Hintergrund für die Führung in unserem Leben oder auch in einer Gemeinschaft ist der Glaube, das heißt das Vertrauen und die Beziehung zu Gott, der uns führt. Wir machen unseren Glauben immer wieder schnell fest an Umständen, dass wir glauben, wenn es so läuft, wie wir wollen, wenn es mir gut geht oder wenn das, woran wir uns gewöhnt haben, immer weitergeht. Und wenn die Umstände sich ändern, dann kommt schnell die Rückfrage, Gott, was ist jetzt los? Im tiefsten Sinn, oft hast du mich immer noch lieb? Das ist dann die Anfechtung. Die flüstert uns auch der Feind ins Ohr. Und gleichzeitig will ja die Situation, wo uns Dinge wegrutschen, an denen wir uns ersatzweise statt an Gott festzumachen, darauf hinführen, mach dich neu an Gott fest. Unbedingt an Gott, der dich einzig und allein liebt, mit ungeteiltem Herzen. Dafür hat er Jesus gesandt. Das ist der Beweis, dass Gott nur Gutes und nur Liebe für dich im Sinn hat. Der seinen einzigen Sohn nicht vom Kreuz zurückgehalten und verschont hat, sondern hat ihn dahingegeben. für unsere Schuld und Sünde und Verlorenheit, sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer seinen Sohn für uns gegeben hat, als Gott, der kann uns nicht mehr hassen. Vorher im Psalm 63 haben wir gelesen, deine Güte ist besser als Leben. Das ist der Satz. Da macht sich ein Psalmbeter nicht mehr am Leben fest, ob es mir gut geht, ob es zu meinem Vorteil ist, dass ich Glück habe, dass ich Zukunft habe, sondern nur an Gott und seiner Güte. Da mache ich mich fest. Egal was du nimmst, heißt es in einem neueren Lied. Und in dem, was wir gerade gesungen haben, war auch so eine Zeile drin, wo es hieß, egal wie du mich führst, an dir mache ich mich fest. Deswegen hat Martin Luther Glaube so formuliert. Glauben heißt in der Beziehung zu Gott, Gott Recht geben. Um seiner selbst willen, weil er Gott ist. Nicht weil ich will, dass er mein Glücksbringer ist und meine Wünsche erfüllt. Martin Luther ist so weit gegangen, hat gesagt, Glauben heißt Gott Recht geben, selbst wenn er mich in die Hölle schickt. Dann will ich dahin gehen, weil Gott es so will. Und Gott soll Recht behalten. Und dann fügt aber Martin Luther so schön hinzu, und das wird er nicht tun. Denn er hat ja Jesus geschenkt. Und deswegen kommt der Apostel Paulus, der auf dieser Missionsreise so gefragt, gesucht und umhergeirrt ist in Römer 8, zu der Aussage einmal, sollte uns Gott mit Jesus nicht alles schenken? Und von daher zu der Aussage, wir wissen aber, und das ist ein Wissen im Herzen, nicht so sehr im Kopf, im Herzen Gewissheit, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wow, das ist für mich immer wieder eine Wucht, denn ich habe das nicht in der Tasche. Ich habe das nicht immer im Herzen, ich habe das auch nicht immer im Kopf, auch nicht als Inspektor, nicht als Mensch, nicht als Christ. Das will immer wieder durchbuchstabiert sein. Mit einem Vorschuss an Vertrauen, aber oft auch in einem bescheidenen Nachkommen. Gott, du hast doch gut gemacht. Oft viel später, als ich es am Anfang erkannt habe. Wenn Gott uns stoppt, dann kann es eine umso gesegnetere Zeit werden. Dazu lädt uns Gottes Wort, ja Jesus selber ein, so zu vertrauen. Auch Corona war ein Stoppschild, das wir nicht wiederholt haben wollen. Aber dass Gott auch verschieden gesegnet hat. Raus aus dem Aktivismus. Wie schwer uns ist uns das gefallen. Hinein ins Gebet und in die Besinnung. Haben wir das getan? Habe ich das getan? Oder uns nicht mehr geärgert? Und so auch im Persönlichen. Eine Krankheit kann uns lehren, das loszulassen, was ich mir zurechtgemacht habe. Was bisher mein Leben bestimmt hat. Oder dass ich selbst mein Leben bestimmen möchte. Und so lebe, wie wenn ich alles im Griff habe. Nein, wir sind in seiner Hand. Nicht ich hab's im Griff. Und auch als Gemeinde heißt ein Stoppschild zur Besinnung kommen. Nicht nur für Gott leben, sondern mit ihm leben und uns führen lassen zu neuen Ufern. Nicht nur für Menschen wuseln und arbeiten. Ist ja schön, wenn es viele Angebote gibt, aber wir können uns darin verlieren. Sondern mit Menschen leben und teilen und mit ihnen neue Wege zu neuen Ufern gehen. Stoppschilder, ob unerwünscht oder gefürchtet, es gibt sie. Gott setzt sie, um eine neue Richtung vorzugeben, um Heil und Erfüllung im Leben zu schenken. Stoppschilder, die Gott segnet. Das war das erste Verkehrszeichen, das Paulus und Silas erlebt haben. kommen wir zur Vorfahrtsstraße als dem zweiten Verkehrszeichen. Jesus eröffnet einen neuen Weg. Es ist ja schon angeklungen, als Paulus und Silas alle Türen abklopfen und keine aufgeht, da bekommt Paulus bei Nacht eine Erscheinung. Nach den vielen verschlossenen Türen erleben sie die von Jesus geöffnete Tür und diese wird das Tor für das Evangelium für Europa. Vielleicht haben Paulus und Silas gedacht, was sollen wir dort in Europa, eine fremde Welt am anderen Ende der Welt? War ja eine Scheibe, die Erde, der Westen, das kippt hinten runter, da stürzt man ab. Wahrscheinlich hatten sie Europa eben gar nicht im Blick. Paulus wäre dafür nicht vorbereitet gewesen. Und so hat Jesus ihn nochmals in eine Vorbereitung, eine Zubereitung hineingenommen, eben in dieser engen Verbindung, die der Heilige Geist ihm geschenkt hat. Und Paulus wurde offen für diesen Weg. Was wäre doch bis zum heutigen Tag alles ausgeblieben, wenn Paulus und Paulus und Silas nicht durch diese Tür geführt worden wären? Wir wären heute nicht hier, weil Europa vielleicht nicht oder anders vom Evangelium erreicht wäre. Wir wüssten vielleicht nicht einmal etwas von Jesus und seinem Evangelium. So hat, um nochmals darauf einzugehen, die Corona-Pandemie auch neue Möglichkeiten geschenkt und eröffnet. Wenn wir nur an die technischen Möglichkeiten denken, die jetzt Gemeinden nutzen, um über den örtlichen Gottesdienst hinaus Gottesdienste zu streamen oder durchs Netz zu veröffentlichen. Oder im Persönlichen, dass wir durch eine Krise uns neu und ganz an Gott festmachen, unabhängig von dem, was wir wollten. Oder als Gemeinde, dass wir neue Möglichkeiten, neue Gaben, neue Mitarbeiter, neue Besuche, neue Kontakte, neue Initiativen entdecken auf Wegen, die Gott uns führt. Denn wir glauben doch, in allen Veränderungen ist Jesus als der Herr immer mittendrin dabei und mischt nicht nur mit, sondern führt Regie. Es können auch beglückende Erlebnisse sein, die zur Vorfahrtsstraße Gottes werden und immer wieder neue Türen öffnen. Kontakte, eine Beziehung, eine Liebe, eine Laufbahn. Es muss ja nicht immer alles nur negativ belegt sein, wenn es anders läuft, als wir es gedacht haben. Gottes Wege führen weiter. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann bahnt er uns auch immer wieder einen neuen Weg, gerade dann, wenn er anders führt. Durch Tiefen und über Höhen, mit Türen, die zugehen und durch Türen, die er öffnet. Merken wir, es ist gar nicht so erstrebenswert, nach einer Krise, nach einer Krankheit oder auch nach Corona in das alte Leben wieder zurückzukehren. Gott führt immer weiter auf neuen Wegen zum Ziel. Und dass diese Vision, diese geistliche Sicht mit uns geht, gerade jetzt, wo wir in vielen Bereichen neu denken, leben und neue Wege einzuschlagen haben, das ist der Wunsch und das Wirken des Heiligen Geistes für uns alle. Er ist ein Geist der Bewegung. Er hält uns in Bewegung und bringt uns in Bewegung. Kommen wir zum dritten Verkehrszeichen. Der Richtungspfeil, Jesus segnet auf neuen Wegen und schenkt eine noch viel größere Erweckung. Paulus und seine Mitarbeiter reisen nach Europa. Sie kommen nach Griechenland, nach Philippi, in eine römische Garnisonenstadt, eine stolze Stadt. Auch wenn es dort bisher keine Synagoge gab, könnte sagen Heidenland, weiß Paulus, hierher bin ich gesandt. Und zuerst sucht er wie immer die Juden auf, seine Glaubens- und Stammesverwandten, und möchte zuerst dem Volk Israel von Jesus weitersagen. Und wo könnten sich fromme Juden am besten treffen? Doch am ehesten beim Wasser, am Fluss, für die Waschungen, die nach dem Gesetz erforderlich sind. Vielleicht war da doch eine kleine Synagoge am Waldrand. Doch nein, findet er nicht. Dort treffen sich die Frauen. Sie beten und Paulus erzählt ihnen von Jesus. In der Apostelgeschichte, da wird es natürlich berichtet, aber es gibt ein altes Paulus-Oratorium von Johannes Fietz und da sagt dann der Sprecher, aber dort waren nur Frauen, nur wenige Frauen. Das klingt sehr abwertend und in der heutigen Zeit muss man schon aufpassen mit Gleichberechtigung und so weiter, ist ja auch richtig. Aber dieser Tonfall in diesem Oratorium macht deutlich, dass eine Versammlung von Frauen ohne Männer kein jüdischer Gottesdienst war, nach der damaligen Gesetzgebung oder Regelung. Es mussten mindestens 8 bis 10 Männer da sein, dass es ein richtiger Gottesdienst ist. Und deswegen auf diesem Hintergrund, da sieht der Paulus, hätte die Hände über dem Kopf zusammenschlagen können und sagen, was soll ich nur in Europa? Ein irrsinniger, sinnloser, blöder Weg. Aber er lässt sich in die Situation hineinführen, geht zu den Frauen, einem nicht ordnungsgemäßen Gottesdienst, nimmt teil und erzählt von Jesus. Und dann geschieht das Wunderbare. Jesus tut der Lydia, einer namhaften Frau, am Ort das Herz auf. Wenn wir von Jesus reden, ihr Lieben, dann kann dies geschehen und schenkt der Heilige Geist. Das ist seine Wirkungsstrategie bis heute. Von Jesus weitersagen und der Heilige Geist erreicht Menschenherzen. Wo wir denken, das prallt doch an Menschen nur ab und läuft runter wie das Wasser am Öl. Es gibt gleichgültige, verstockte, aber auch offene Herzen. Und der Heilige Geist will jedes Herz und kann es öffnen, nämlich die Liebe Gottes und den Frieden von Jesus mit seiner Freude hineinzubringen. Die erste Frau in Europa beginnt zu glauben. Jesus öffnet Herzen. Wie großartig! Das ist sein Ziel und hat er in Europa ermöglicht, weil er die anderen Türen in Asien zugemacht hat. Und dafür hat Gott die Situation, den Paulus und eine Frau vorbereitet. Und so kommt alles zusammen zu diesem einen Moment der Bekehrung der ersten Frau in Europa und damit dem Evangelium in Europa. Welcher Segen ist seither von Europa ausgegangen? Erweckungen, Reformation, Missionen, weil einer Frau das Herz aufging. So wurde Europa zum Segen für die ganze Welt. Das dürfen wir von der Kirchengeschichte herkommend sagen. Und heute kommen aus der ganzen Welt Missionare nach Europa, man höre und staune, um uns das Evangelium wieder neu zu sagen und zu bringen. Diese Frau, man würde heute neudeutsch sagen, war cool. Sie war Purpurhändlerin und dadurch sehr reich. Sie behandelte den Purpurfarbstoff von Purpurschnecken zum Färben von Stoffen. Man staune, für 1 Gramm reinen Purpur werden ca. 12.000 Purpurschnecken und deren Farbstoff benötigt. Da kann man sich vorstellen, wie teuer dieses Gewerbe eben war und wie wertvoll. Und Lydia macht etwas ganz Besonderes. Sie verbindet ihren Reichtum mit der Gabe der Gastfreundschaft. Paulus und Silas werden genötigt zu bleiben und bekommen Quartier. So geht die Segensgeschichte am Ort weiter. Der Gefängniswärter, so lesen wir später in der Apostelgeschichte, der Gefängniswärter in Philippi kommt durch die Inhaftierung des Paulus zum Glauben. Paulus wird dort gefoltert. Und nach dem Gefängnisaufenthalt, als er von Jesus befreit wird, ist er wieder bei Lydia eingekehrt. Und im Brief an die Gemeinde in Philippi, dem Philipperbrief im Neuen Testament, schreibt Paulus, ihr seid die einzigen, von denen ich Spenden annehme. Ihr seid großzügig, voller Liebe. Ich nehme es an und investiere es gern für die Mission. Da ist also eine persönliche Beziehung von Philippi und der Gemeinde zu Paulus gewachsen. Wenn Jesus das Herz eines Menschen öffnet und der Geist Gottes einkehrt, ist das das größte Wunder, das geschehen kann. Und das Reich Gottes breitet sich aus. Heute ist der Wink, den Paulus im Gesicht, in der Vision gesehen hat, komm herüber nach Europa und hilf uns. Dieser Wink bedeutet heute mit Jesus unter allen Umständen weitermachen, mitmachen und aufbrechen. Nach Corona die Gehstruktur zu den Menschen weiter ausbreiten. Persönlich, auch in einer Krankheit und Krisenzeit bei Jesus zu bleiben und vielleicht zum Zeugnis zu werden für andere Menschen, die auch in Krise und Krankheit sind. Und als Gemeinde auf neuen Wegen und mit neuen Möglichkeiten persönlich und gemeinsam aufbrechen. Wenn Jesus Menschenherzen öffnet, ist das immer der entscheidende Gewinn für das Reich Gottes bis in Ewigkeit. Und das ist auch hier in Ratzeburg in der Gemeinschaft immer wieder geschehen. Und das wird Jesus auch mit einer neuen hauptamtlichen Besetzung tun. Es hat mal jemand so schön gesagt, Gottes Wege sinken nie ab. Sie steigen stetig auf. Wir dürfen von Gott immer noch Größeres erwarten, als wir denken und so hoffen wagen. Man könnte sagen, Gott legt immer noch eins aus Güte und Gnade obendrauf. Und das bewegt ihn, uns immer wieder uns neu zu führen. Wollen wir das nicht glauben? Das Reich Gottes geht weiter. Der Auftrag bleibt. Jesus erobert Herzen. Übrigens Ende, wenn Dinge zu Ende gehen, und Ziel sind in der griechischen Sprache dasselbe Wort, telos. Wo Gott zu Ende führt, hat er ein neues Ziel im Blick. Was hier Ende bedeutet, macht Jesus zu einem neuen Ziel in seinem Reich, in unserem Leben und in seiner Gemeinde. Darum sind Stoppschilder niemals das Letzte, sondern werden unter seinem Vorfahrtsschild und entlang seinem Richtungspfeil unter Gottes Segen zu Wegweisern, durch die Jesus uns auf seinem Weg zum Ziele führen wird. Insofern gehören die drei Wegweiser von Jesus zusammen. Paul Gerhardt hat in einem bekannten, altbekannten Lied formuliert und gedichtet, der Wolken, Luft und Winden am großen Firmament gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Halleluja. Amen.